Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind bei der Auslegung des Wortes Christi am Kreuz: Frau, siehe dein Sohn, und dann zu seinem Jünger: siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Die wörtliche Übersetzung dieses zu sich Übernehmens ist noch viel stärker. Man könnte etwas so übertragen: er nahm sie in sein eigenes hinein, nahm sie in seinen inneren Lebenszusammenhang auf. Das ist zunächst also eine ganz menschliche Geste des scheidenden Erlösers. Er lässt die Mutter nicht allein, er gibt sie in die Fürsorge des ihm besonders nahen Jüngers. Und so ist auch dem Jünger eine neue Heimat geschenkt, die Mutter, die für ihn sorgt und für die er sorgt. Wenn Johannes solche menschlichen Vorgänge mitteilt, will er durchaus Geschehenes festhalten. Aber es geht ihm doch immer um mehr als um eine einzelne vergangene Faktizität. Das Geschehen weist über sich hinaus ins Bleibende hinein. Was will er uns damit sagen? Einen ersten Anhalt schenkt uns die Anrede an Maria, Frau. Ist doch irgendwie eigenartig, dass Christus Maria Frau bezeichnet. Es ist dieselbe Anrede, die Jesus auf der Hochzeit zu Kana gebraucht hatte, Johannes 2,4. Beide Szenen werden so miteinander verknüpft. Kana war Vorgriff gewesen auf die endgültige Hochzeit, auf den neuen Wein, den der Herr schenken wollte. Erst jetzt wird Wirklichkeit, was damals nur vorausdeutendes Zeichen gewesen war. Also Sie verstehen, was dieser neue Wein ist. Gemeint ist das Blut, das aus der Seite des Herrn geflossen ist. Er hat ja Wasser in Wein verwandelt, und Wein wird bei der Eucharistie in Blut verwandelt, in das Blut des Herrn, das am Kreuz vergossen worden ist. Man könnte vielleicht noch eine Parallele ziehen. Pater Hans tut es mit vielen Exegeten bei seinen Auslegungen immer. Es ist ja ganz eigenartig bei Johannes, dass so am Anfang seines Evangeliums eine Art Woche aufgemacht wird. Am Tag darauf, am nächsten Tag, wieder drei Tage später. Die Exegeten streiten sich jetzt, was dann der Tag, an dem die Hochzeit in Kana gewesen sein soll, was das für ein Tag war. Aber die meisten sagen, wenn man jetzt die einfach so durchgeht, dass man auf einen Freitag kommt. Am Freitag hat diese Hochzeit stattgefunden, und am Kreuz bittet dann die Mutter um diesen endgültigen Wein, um diese Brautgabe, wie es die heilige Hildegard von Bingen formuliert, für seine Kirche, das Blut Christi, das ja, ja sein Leben, seine Kraft ist, die Kraft der Kirche durch die Jahrhunderte hindurch. Also nicht nur von diesem Wort Frau her könnte man jetzt eine Parallele zu diesem Kana-Geschehen ziehen, sondern auch von diesem Tag her, vom Freitag her. An einem Freitag ist Christus gestorben, zumindest nach dem Evangelisten Johannes. Johannes, der Papst, hat ja dargelegt, dass dies die wahrscheinlichste Datierung ist. Das hatten wir schon behandelt. Vielleicht noch etwas auffallend ist ja auch die üppige Menge des Weins. Es waren 6 Krüge und jeder hat ungefähr 100 Liter gefasst. Also das hat richtig für ein Besäufnis ausgereicht. Wenn die da 600 Liter Wein bei einer Hochzeit konsumieren, dann wird keiner mehr richtig nüchtern sein. Und das hat ein Spötter auch mal so zum heiligen Hieronymus gesagt. Das hat ja ein richtiges Besäufnis gegeben. So viel Wein hat Christus hier produziert, Wasser in Wein verwandelt. Und der heilige Hieronymus hat nachdenklich gesagt: ja, wir trinken heute noch davon. Wir trinken heute noch davon. Das heißt, es ist eine Fülle damals geschenkt worden, die durch die Jahrhunderte hindurch nicht versiegt. Eine schöne Ausdeutung. Also Sie merken, das gehört irgendwie zusammen. Die Hochzeit des Lammes, die am Kreuz in dieser Weise jetzt auch vollzogen worden ist, die völlige Hingabe für seine Kirche, die Kirche, die geboren wird, der Wein, die Anrede der Frau. Der Anruf Frau, so jetzt der Papst weiter, weist zugleich auf die Schöpfungsgeschichte zurück, in der Schöpfer Adam die Frau zuführt. Adam antwortet auf diese neue Schöpfung: das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen. Der heilige Paulus hat in seinen Briefen Jesus als den neuen Adam bezeichnet, mit dem die Menschheit noch einmal neu beginnt. Johannes sagt uns, dass zum neuen Adam auch wiederum die neue Frau gehört, die er uns in Maria vorstellt. Im Evangelium bleibt dies eine leise Andeutung, die im Glauben der Kirche langsam entfaltet wurde. Die Apokalypse spricht von dem großen Zeichen der Frau, das am Himmel erscheint und begreift darin ganz Israel, ja die ganze Kirche mit ein. Insofern muss die Kirche unter Schmerzen Christus gebären, denn es heißt ja von dieser Frau, dass sie unter Geburtswehen leidet und schreit. Eine andere Reifestufe des gleichen Gedankens finden wir im Epheserbrief, der das Wort vom Mann, der Vater und Mutter verlässt und mit der Frau ein Fleisch wird, auf Christus und die Kirche bezieht. Von dem Modell der Korporativpersönlichkeit her hat die alte Kirche, biblischen Denken gemäß, keine Schwierigkeit gefunden, in der Frau einerseits ganz persönlich Maria zu erkennen und andererseits zeitenübergreifend in ihr die Kirche, die Braut und Mutter zu sehen, in der sich das Geheimnis Marias in die Geschichte hinein auszeitigt. Unsere evangelischen Geschwister haben immer ein bisschen Schwierigkeiten, in Apokalypse 12 Maria zu sehen. Aber sorry, es heißt ja ausdrücklich, dass diese Frau den Messias gebiert. Und wer ist denn die Mutter des Messias? Insofern sollten wir uns nicht von der Exegese der Jahrhunderte verabschieden. Die Kirchenväter haben es immer so gesehen. Nur weil wir aus vorgegebenen Gründen, ja, jetzt vielleicht mit der Verehrung der Gottesmutter Schwierigkeiten haben. Ist es nun ein prophetisches Wort, das Maria ausspricht, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter oder nicht? Und es heißt ausdrücklich, dass sie das auf Inspiration des Geistes hingesagt hat, nicht weil sie sich selber groß machen wollte, sie macht Gott groß, aber sie sagt auch, dass Gott sie groß machen wird und dass durch die Jahrhunderte hindurch ihr Lobpreis nicht verstummen wird. Und das zeitigt sich ganz konkret bei uns im Gebet des Rosenkranzes, in den Marienandachten, in den Maiandachten, in den Liedern zu ihr. Wir dürfen uns nicht von den biblischen Grundlagen entfernen. Wie Maria, die Frau, so ist auch der Lieblingsjünger zugleich eine konkrete Gestalt und ein Typus für Jüngerschaft, wie es sie immer geben wird und geben muss. Dem Jünger, der wahrhaft Jünger ist, in der liebenden Gemeinschaft mit dem Herrn, wird die Frau anempfohlen, Maria, die Kirche. Das Wort Jesu am Kreuz bleibt offen für viele konkrete Verwirklichungen. Immer neu wird es sowohl der Mutter wie dem Jünger zugesprochen. Und jedem ist aufgetragen, es neu in seinem Leben zu erfüllen, wie der Herr es ihm zugedacht hat. Immer wieder ist der Jünger angewiesen, Maria als Person und als Kirche in sein eigenes hineinzunehmen und so den letzten Auftrag Jesu zu erfüllen. Denn in Johannes sind wir alle dieser Mutter anvertraut. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Denn wenn wir ihre Kinder sind, dann tun wir auch, was sie uns sagt. Das war für mich etwa ganz konkret, als ich mich mit der Botschaft der Mutter Gottes von Fatima beschäftigt habe, wo sie bei ihrer Erscheinung sagt, betet den Rosenkranz. In Lourdes ist sie 18 Mal erschienen, hat 18 Mal mit Bernadette den Rosenkranz gebetet. Und wenn sie jetzt meine Mutter ist und sagt, das ist wichtig, tut das, und ich möchte ihr Sohn, ihre Tochter sein, dann kann ich nicht einfach sagen, das ist mir völlig egal, was die da sagt. Meinen Sie nicht auch? Ja, mit diesen etwas nachdenklichen Gedanken möchte ich Sie entlassen, darf Ihnen den Segen geben. Ich freue mich schon, wenn wir morgen wieder verbunden sind. Es segne, heile und behüte Sie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.